Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
4 Jahre saß er im Allerheiligsten der Schweizer Politik und informierte nach den Bundesratssitzungen die Öffentlichkeit, soweit das möglich war. Seit heute ist er Vizekanzler und Bundesratssprecher Oswald Sieg pensioniert und so etwas wie ein freier Mann. Ganz frei natürlich nicht zu reden über all das, was er gesehen und gehört hat. Die Vorsicht und der Grundsatz, im Zweifel lieber nichts zu sagen, dürfte ihm zur zweiten Natur geworden sein. Emil Lehmann versucht es trotzdem mit ein paar Fragen. Bundesratssprecher Oswald Sieg ist sein Gast.
Das Tagesgespräch.
Eben Oswald Sieg, erster Tag der Pensionierung. Heute Befindlichkeit, ist das jetzt mehr Lehre oder mehr Freiheit oder nochmal ganz etwas anderes?
Ja, Befindlichkeit ist eigentlich nicht leer, sondern eher voll. Und zwar vor allem, weil ich 8 volle Bürokisten zu Hause im Gang habe, wo ich jetzt muss auspacken. Also ich arbeite eigentlich rastlos weiter.
Was ist denn da drin?
Da drin sind vor allem Dokumente und ein paar wenige sind sich im Laufe der Jahre im Bundeshaus so ein paar Briefe angesammelt, die persönlich jeweils an mich gerichtet waren. Die habe ich mitgenommen. Es gibt ein paar andere Dokumente, die ich mitgenommen habe. Und dann vor allem Bücher. Ich hatte einen relativ grossen Bücherschrank in meinen verschiedenen Büro im Bundeshaus. Und da hat sich einiges angesammelt. Und das habe ich jetzt alles heimgenommen.
Das müssen wir einfach auspacken und in ein Büchergeschirr stellen. Das ist ja rasch gemacht, oder?
Ja, so rasch eben nicht. Ich habe nicht so viel Platz daheim und muss jetzt überlegen, woher die Bücher kommen. Auf der anderen Seite möchte ich auch einige von denen endlich einmal lesen.
Aha, dann sind Sie heute noch zuerst in die IKEA gegangen und das Gestell holen?
Ich habe eins bestellt.
Aha, gut, das ist schon mal
aber
was.
Nicht in der IKEA.
Gut, das ist...
Ich kann nämlich nicht Bücher gestellt zusammensetzen.
Das ist ja relativ schwierig, bis eben in diesen Pack auseinandernehmen. Jetzt hat es ja Gewohnheiten gegeben. Sie sind ja jahrzehntelang beim Bund gewesen, verschiedene Funktionen, verschiedene Bundesräte als Sprecher. Am Schluss die 4 Jahre für den Bundesrat, das ganze Zeitungslektüren ist eine von Ihren Hauptarbeiten gewesen. Haben Sie da schon ein bisschen zurückgefahren oder haben Sie heute die gleiche Menge wieder geholt und oben runter?
Nein, auch da ist es eigentlich ganz anders, als man denkt und als ich den Auftrag hatte. Ich bin tatsächlich die längste Zeit zahlt gewesen, zum Zeitung lesen, auch. Und ich habe das jahrelang hat das zu meinen ersten Tätigkeiten jeweils im Büro geführt. Aber jetzt in der letzten Zeit, ich glaube im letzten Jahr, da ist einfach so viel gelaufen, dass ich gar nicht mehr zum Zeitunglesen gekommen bin. Ich habe Zeitungen, meine 3 abonnierten Zeitungen, die ich daheim jeweils aus dem Briefkasten rausgenommen habe, um 6:30 oder um 5:45 am Morgen, die habe ich am Abend um 6:30 wieder im Papierkorb gehabt oder in den Zeitungsabfall umgelesen.
Dann hast du mir jetzt erstmal Zeitungen zusammenbinden auch noch?
Das hat man gemacht, das hat man dann im Büro gemacht, aber ich freue mich jetzt richtig drauf. Heute habe ich eigentlich das erste Mal Zeitung von A bis Z gelesen mit einem Kaffee nebendran. Also zu dem bin ich jahrelang nicht mehr.
Ich frage jetzt nicht, was für eine Zeitung, aber haben Sie irgendetwas gefunden, was Sie gefunden haben? Oh, lässig, das habe ich jetzt gerne gewusst. Das war gut zum Lesen.
Ja, ich kann jetzt nicht etwas Spezielles sagen, wo mir jetzt aufgefallen wäre, aber trotzdem, ich bin froh, dass ich jetzt zum Lesen komme.
Das ist doch schön. Jetzt ist Mittwoch heute. Der Tag, wo Sie während 4 Jahren eigentlich quasi der wichtigste Tag in der Woche, Sitzungstag vom Bundesrat, so um die 2 Uhr meistens ungefähr eine Pressekonferenz, die Sie eröffnet haben und dann normalerweise den Bundesrat begrüßt und dass Sie jetzt etwas sagen, heute Nachmittag gehen Sie jetzt nach dieser Sendung an Ticker schauen, was der neu gemacht hat, was jetzt da los ist, oder ist das auch irgendwie schon ein bisschen weg?
Nein, das ist weg. Das interessiert mich zwar, aber das werde ich dann zu Abend an den Nachrichten im Radio vernehmen. Ein Teil hat man schon am Mittag gehört und möglicherweise schaue ich noch die Tagesschau. Sieht man, was da... Es wird höchstwahrscheinlich nicht viel anders gehen, als wo ich noch Bundesratssprecher war.
Ja, meistens kann es der Nachfolger auch gut, das ist auch nicht schlecht. Also Entzugserscheinungen, Oswald Sieg, kann ich dir sagen, da haben Sie nicht gross, oder?
Nein.
Gut, dann schauen wir jetzt eher zurück. 4 Jahre Bundesratssprecher gewesen. Sie haben einmal gesagt, es sei etwas wie ein Schlagrahmhaufen auf dem Kaffee oben. Was macht denn die Faszination aus oder hat ausgemacht, dass Sie so im Allerheiligsten von der schweizerischen Politik mit dabei gewesen sind?
Ja, also das ist es eben wahrscheinlich dann, dass man im Bundesratszimmer drin sitzt und dort kann miterleben, mithören, sehen auch, wie da regiert wird. Das ist tatsächlich etwas Spannendes für einen politischen Mensch besonders. Und zu sehen, wie da die Diskussionen laufen, wie die Entscheidungen zustande kommen, von diesen durchaus verschiedenen 7 Persönlichkeiten, das ist etwas Spannendes.
Sie haben jetzt gesagt, wie regiert wird dort? Wird denn der Ritter regiert? Obwohl sagt man häufig, die machen die gar nicht, oder schleppen die Sachen und es kommt irgendwie nicht so recht vorwärts.
Ja, in den Medien kann man den Eindruck haben, oder vielmehr kommt man den Eindruck über, wenn man Medien konsumiert. Aber es gibt natürlich auch und gerade wichtige Entscheide vom Bundesrat, wo er relativ lang braucht, bis er sich an treffen, bis er kann entscheiden. Und das alles muss er gewissermassen ja, in geheimen Besprechungen vorbereiten. Das war beispielsweise der Fall gewesen beim Stützungspaket für die UBS. Das ist eine Massnahme, die schon lange andiskutiert worden ist. Es war für alle selbstverständlich gewesen, dass aus diesen Besprechungen, die insbesondere natürlich auch mit der Lage von dieser Bank zu tun hatten, dass von diesen Besprechungen nichts, auch kein Komma darf rausgehen, weil das hätte die Bank noch mehr gefährdet. Und von dort her gesehen wird dann verständlich, dass man einfach, dass eigentlich im Fall vom Stützungspaket, wo der Bundesrat geschnürt hat, für die UBS, dass dort dann eigentlich der Kommunikationserfolg der war, dass gar nichts nach aussen gedrungen ist, dass gar nicht kommuniziert worden ist.
Irre ich mich jetzt, wenn ich meine, ich habe in dieser Zeit, wo, wenn ich Sie richtig verstehe, solche Sachen diskutiert worden sind, intern Bundesräte gehören sagen, es gäbe selbstverständlich keine Rappen für die Bank, dann hätten die also gelogen.
Das weiss ich jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich einer im Vorfeld von dem Entscheid gesagt hat, das ist mir jetzt nicht in Erinnerung.
Ist das jetzt einer von diesen Fällen, wo Sie sagen, ich lüge nicht, ich sage einfach nichts?
Nein. Also ich hätte jetzt das nicht in Erinnerung, dass ein Mitglied vom Bundesrat Tage vor dem Entscheid gesagt hat, es gibt keinen Franken für
die Bank. Ja, es ist für die, Wochen und Monate gegangen eigentlich. Mehr habe ich es in Erinnerung,
gut, aber mein Hirn ist nicht ganz so gut. Das ist etwas anderes. Also ich glaube nicht, dass man Mitglieder vom Bundesrat so kann festmachen, dass sie nicht wahr sagen, nein, das glaube ich nicht.
Das wollen wir doch hoffen. Ja. Ich werde auf den Bundesrat nachher nochmal zurückkommen, weil sie ihre eigene Rolle dort, dass also das Bundesratszimmer, man sieht ab und zu Fotos, ihr dürft eigentlich praktisch wirklich niemand, oder? Haben denn sie dort so ein Katzentischli gehabt, ein bisschen hinein, schön diskret und können zulassen, was die sagen, oder ist ihre Rolle dort drin?
Auch da, im Gegenteil, ich habe kein Katzentischli gehabt. Der Bundesratssprecher hat den grössten Tisch.
Gut, Sie brauchen Papier.
Bundesratszimmer, genau, weil er eigentlich am meisten Papier hat. Die Bundesräte haben einfach gerade ihre Akten, ein Teil nehmen nur die wichtigsten Geschäfte mit. Und der Bundesratssprecher, der hat nicht nur alle Geschäfte, manchmal noch in allen Sprachen, die erhältlich sind, sondern er hat auch noch alle zu veröffentlichen Dokument auf dem Tisch, Kommuniqué, Presserohstoff, wo er muss nach und nach rausgeben, je nach Entscheid, allenfalls noch korrigieren, sondern er schreibt dann auch noch das Protokoll, also das Wortprotokoll über die Bundesratssitzung und darum braucht er einfach relativ viel Platz.
Das heisst, Sie haben praktisch mit dem Wägeli müssen die Waren anfügen, damit überhaupt alles tätig ist.
Ja, der Weibel, wo mir das verdankenswerterweise jeweils gebracht hat, der hat manchmal ein Wägeli gebraucht, tatsächlich.
Und ist jetzt also so, dass Sie dort auch einen Einfluss haben auf die Traktandenliste oder irgendwie Möglichkeiten mitzubestimmen, was da geht, oder ist denn das überhaupt nicht gewesen?
Nein, also der Bundesratssprecher hat keinerlei Einfluss auf die Traktandenliste. Er koordiniert Kommunikation über Geschäfte, die auf der Traktandenliste sind, Das ist sein Einfluss, beziehungsweise das ist seine Hauptarbeit. Aber auf die Zusammensetzung von der Traktandenliste, da hat eigentlich, ich denke, der grösste Einfluss die 7 Departementschefs und allen voran der Bundespräsident, wo zusammen mit der Bundeskanzlerin die Traktandenliste definiert.
Jetzt sind Sie im politischen Kopf, und sonst kommt man gar nicht dorthin, wo Sie waren. Manchmal die Idee gehabt, die sollten eigentlich, machen mal das und dieses und irgendjemand montieren in einem Departement, damit der Sieb-Chef sagt, er soll dort eingreifen. Solche Sachen haben Sie nicht gemacht?
Nein, das habe ich nicht gemacht.
Abstinent?
Nein.
Also ja, eine Art politischer Neunauch geworden als Sprecher?
Ja gut, politischer Neunauch wäre man dann, wenn man außerhalb vom Bundeshaus keinerlei politische Aktivitäten mehr würde entfalten. Das ist aber bei mir nie der Fall gewesen. Also, dann würde man auch nicht mehr stimmen und nicht mehr abstimmen und nicht mehr wählen und so weiter. Keine Initiativen mehr einreichen und so. Nein, das habe ich alles gemacht. Ich habe einfach nicht meine persönliche politische Auffassung in meine Arbeit als Bundesratssprecher eingebracht. Das geht nicht.
Jetzt sind Sie auch Journalist gewesen, Chef von der SDA, und sonst glaube ich auch noch, genau, habe Ihre Biografie nicht verfolgt. Haben Sie dann noch so als Bundesratssprecher das gemacht, was Sie früher als Journalist von so einem Sprecher erwartet hätten?
Ich glaube, ja. Ich glaube. Wobei, das ist nur die eine Seite, wo man den Bundesratssprecher Erwartungen an ihn hat. Also, er ist eigentlich eine Figur, die muss den Erwartungen vom Bundesrat, das sind seine Chefs, entsprechen, wie auch den Erwartungen der Medien. Und die sind zum Teil absolut konträr.
Was also, richtig ist wahrscheinlich.
Ja, der Bundesrat erwartet eigentlich, dass der Bundesratssprecher im Zweifelsfall eben gerade nicht spricht, weil ja die einzelnen Bundesräte und Bundesrätinnen kommunizieren in erster Linie und die Medien erwartet natürlich vom Bundesratssprecher, dass er so viel wie möglich Informationen abgibt.
Das ist eine Gratwanderung.
Das ist die berühmte Gratwanderung, die manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber ich habe irgendwie versucht, da auf dem Grat oben zu bleiben.
Und Sie sind zufrieden mit dem, was Sie gemacht haben. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, da im Fall von der Unterstützung von der UBS hat man lange nichts dürfen sagen, bis es dann draussen war. Ein ähnlicher Fall ist die Sache, die Aktenvernichtung, Tinner, wahrscheinlich haben Sie, glaube ich, sogar raus müssen, oder? Das einzige Mal. Die Frage ist, was haben Sie denn sonst noch alles verschwiegen? Sind denn das viele Fälle gewesen, wo Sie oft schlicht nichts haben können sagen und bis heute noch nichts gesagt ist?
Nein, das sind nicht sehr viele Fälle. Die Aktenvernichtung Tinner ist ganz ein besonderer Fall und auch seltener Fall von einem geheimen Beschluss vom Bundesrat. Das kommt eigentlich wahrscheinlich nur alle 5-6 Jahre, denke ich, kommt das vor. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was man wissentlich verschwiegen hätte, wo von einer gewissen Relevanz ist.
Haben Sie dann, wenn Sie vor Medien treten sind, müssen absagen lassen, was Sie dort sagen? Oder ist man dort davon ausgegangen, der macht das schon recht?
Nein, das ist immer abgesegnet worden. Das heisst, man hat am Schluss von der Bundesratssitzung so gewissermaßen unter Varia noch gesagt, was gibt's in Sachen Kommunikation zu beschliessen. Danach hat man festgehalten, wer geht an Pressekonferenz und was sagt der Bundesratssprecher allenfalls auf die und die Frage, die könnte gestellt werden. Und wenn die Antwort von einer gewissen politischen Wichtigkeit gewesen ist, dann hat der Bundesrat gewissermaßen die Schlagwörter von dieser Antwort bestimmt.
Also Sie sind ein Sprecher gewesen, der das erzählt hat, was gesagt wurde, ist, er soll es sagen.
Ja.
Das hat dann schon jetzt die andere Seite, oder die Medien. Haben Sie noch mal den Eindruck, dass da die richtigen Dinge gefragt werden und dass man auch, ich brauche jetzt das Wort, das letztlich nicht wahnsinnig viel heisst, kritisch genug gefragt hat?
Dass die Medien kritisch genug gefragt haben? Ja gut, also in diesen Pressekonferenzen, in diesen Medienkonferenzen, zum Glück wird gefragt. Es gibt hier und da sogar wirklich kritische und auch kritische Nachfragen. Und dann wird nicht unbedingt geantwortet. Aber eigentlich muss ich sagen, gibt es sehr viele liebe Journalisten, wo...
Also, wir sind es nicht, Punkt.
Bitte?
Wir sind es nicht.
Ja. Nein, ich habe es jetzt nicht richtig verstanden.
Wir Journalisten sind es nicht. Also nicht die vom Radio,
sondern zu nett.
Zu nett, ja.
Zu nett. Nicht alle, aber manche schon. Ja.
Also wir können einen Zacken zuhören.
Ja, ja, ja. Es ist, ich habe ein das Gefühl, es geht ja nicht nur ums Fragen stellen an der Pressekonferenz. Das ist das eine. Das andere ist, der Journalisten, es gibt nicht mehr so viele Journalisten, die in den Departementen, in den Bundesämtern recherchieren. Vielleicht hat das auch damit zu tun, weil sie langsam aber sicher keine Antworten mehr bekommen
haben. Es gibt viele Pressesprecher, die Leute sagen, ja.
Genau. Also, ja, das, ich sehe es in etwa so.
Ein anderer Punkt ist jetzt bei den Printmedien, Zeitungen etc. hat einen Trend gegeben seit ein paar Jahren, der sehr dominant ist. Im Moment all die Gratisblätter, ist das eigentlich gut für die innenpolitische Diskussion, wo sie auch ein Stück davon gewesen sind?
Also das Gute an den Gratisblättern ist einmal das, dass es wird noch gelesen. Es wird noch eine Zeitung gelesen. Es ist zwar gratis und enthält wirklich wenig Politik, aber es wird wenigstens noch gelesen im Tram, im Bus, im Zug. Das finde ich an sich noch positiv. Wo sie aufgekommen sind, die Gratiszeitungen, da habe ich mir immer gesagt, ja gut, das ist jetzt eigentlich das erfolgreichste Produkt auf dem Medienmarkt, oder? Und das muss zwei Bedingungen erfüllen. Es muss gratis sein und es darf keine Politik enthalten. Dann ist es erfolgreich. Und das ist natürlich... Das ist natürlich schon keine gute Entwicklung. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass es einige, wenige von diesen Gratis-Zeitung-Titeln gibt, die tatsächlich ausgebildete Journalisten beschäftigen. Das ist von mir aus gesehen auch schon wieder eine kleine positive Entwicklung. Aber eben, es gibt dann noch die anderen Medien, also die anderen Printmedien. Dort haben wir bekanntlich eine Zeitungskonzentration und wir haben weniger Politikteil, weniger Politik, die vermittelt wird, als vor 20, 30 Jahren. Also da ist schon ein merklicher Rückgang feststellbar, wo zum Teil noch von der aufkommenden Sonntagspresse egalisiert wird, aber eben nicht gänzlich.
Ist denn das eine Kritik, die Sie auch an die SRG-Medien Radio und Fernsehen will richten, oder ist das dort anders?
Ja,
ich wollte kein Lob, nicht mehr auf den Wunder, wie es ist jetzt.
Ja, also ich meine, die SRG hat den Vorteil, auch für den Medienkonsument, dass sie eine Konzession hat und dass sie eine gesetzliche Verpflichtung zu einer bestimmten Art von Berichterstattung hat. Das haben die Unternehmen, die sich heute noch Verlag nennen, haben das nicht. Der Verlegerpräsident hat ja letzthin ausdrücklich gesagt, unsere Journalisten von den Printmedien, die sind einem Unternehmen verpflichtet und die arbeiten nicht im öffentlichen Auftrag. Und bei den SRG-Journalisten, die arbeiten noch. Und hoffentlich noch lange in einem öffentlichen Auftrag. Und von dort her gesehen, sieht es tatsächlich insbesondere beim Radio, aber ich glaube auch bei den Informationssendungen beim Fernsehen noch besser aus.
Also eine kleine Rettung für die Demokratie, die wir da leisten jeden Tag. Etwas anderes als halt SIG. Das heißt, ich komme zurück auf etwas, was Sie gesagt haben. Da wird regiert in dem Bundesrat rein. Es ist ein ganz komisches Prozedere, offenbar, das hört man immer wieder, es wird der Anciennität nach, wer die Leute zu Wort ergriffen, die sind zwar alle per Du, aber dort reden sie per Sie miteinander und irgendwie Abstimmungen gibt es, glaube ich, häufig auch nicht, sondern man schaut, wie der Konsens ist, kommt denn da, wie kann denn da überhaupt eine sinnvolle Politik zustande kommen, von außen tönt das alles ein bisschen antiquiert, oder?
Die kommt eben gerade deswegen zustande, weil die Sitzungen vom Bundesrat stark strukturiert sind. Das ist ein vorgegebener Prozess, wo da stattfindet in Form von einer Diskussion, wo nachher zu einem Entscheid führt. Und das muss ja in geordneten Bahnen vor sich gehen. Also man kann das nicht gewissermaßen als Vollversammlung ja. durchführen oder irgendwie in einem gruppendynamischen Prozess den Entscheid finden, sondern der Präsident führt eigentlich den Bundesrat wie einen, ich sage es jetzt so, einen gut schweizerischen Vereinsvorstand. Und vielleicht mit dem Unterschied, dass noch die einzelnen Voten und diejenigen, die etwas wollen sagen, dass noch die der Reihe nach dran kommen. Und zwar eben der Anciennität an. Also zuerst kommt die Vizepräsidentin dran und nachher geht es der Anciennität an. Und erst am Schluss kommt noch der Präsident und diskutiert noch zum Sachgeschäft mit und gibt seine Meinung wieder. Also das ist eine geordnete Diskussion und ich finde die absolut notwendig, wenn es auch ein gutes Resultat soll geben. Man kann tatsächlich in einer Bundesratssitzung nicht wie am Stammtisch diskutieren, bei aller Wertschätzung vom schweizerischen Stammtisch.
Jetzt hat man ja in der Öffentlichkeit den Eindruck, in dieser Krise um den Schweizer Finanzplatz herum in letzter Zeit hat der Bundesrat vielleicht nicht wirklich optimal funktioniert. Und das erinnert einen an Mitte 90er, was schon mal ähnlich war, dass irgendwie der Bundesrat, ich glaube, Themen zu sparen gemerkt hat und wo, dann hat er irgendwie nicht so recht reagiert. Also der Eindruck von aussen, dass da wirklich gute Politik gemacht wird, in Krisensituationen, der ist nicht so wahnsinnig verbreitet. Würden Sie sagen, da haben einfach die Leute nicht gemerkt, was die alles machen? Oder stimmt das vielleicht doch ein Stück weit, dass da die Krisenfestigkeit von dem Gremium gewisse Grenzen hat?
Ja, in jedem Gremium ist Krisenfestigkeit, stößt irgendwo an ihre Grenzen. Ob das jetzt beim Bundesrat in diesen Tagen der Fall ist, ich glaube es nicht. Es ist durchaus möglich, dass rückblickend gesehen, hat man möglicherweise in dieser ganzen Geschichte Finanzplatz Schweiz etwas früher sollen aktiv werden. Man hätte tatsächlich den bundesrätlichen Ausschuss und auch die Expertengruppe 2-3 Wochen früher können einsetzen können. Aber besser...
Oder ein halbes Jahr. Das ist ein halbes Jahr vor, sind solche Sachen diskutiert worden.
Nein, ja gut, aber dort hat man noch keine Veranlassung gehabt für solche Massnahmen. Man muss tatsächlich so lange wie möglich in den normalen Strukturen arbeiten und das hat man auch gemacht. Und jetzt, finde ich, läuft das sehr gut, indem der bundesrätliche Ausschuss den Prozess führt und der ist alimentiert durch die hochrangige Expertengruppe und das geht rasch. Da wird also von Sitzung zu Sitzung werden Entscheide vorbereitet und werden dann auch gefällt, die nächsten in einer Woche in einer Klausursitzung vom Bundesrat.
Das heisst, die Ideen über eine Regierungsreform, die jetzt wieder aufgekommen sind, wegen den Ereignissen, die jetzt laufen, zum Beispiel irgendein stärkerer Bundespräsident oder irgend so etwas, das halten Sie im Moment für überflüssig?
Ja, nicht nur im Moment. Ich finde das generell überflüssig. Nicht die Diskussion kann man durchaus führen, aber ich glaube, so wie der Bundesrat seit langem aufgestellt ist, ist er eigentlich auch in schlechten Zeiten, auch in sogenannten Krisenzeiten, ist er gar nicht so schlecht dran mit dem System von wechselnden Bundespräsidenten und vor allem mit dem System von 7 gleichrangigen Ministern, wo das Kollegium formen. Das ist etwas ganz Einzigartiges und das gibt dem Schweizerischen Bundesrat und damit auch unserer Politik die Beständigkeit und die Stabilität, für die wir bekannt sind in der ganzen Welt.
Und auch eine gewisse Langsamkeit, die dann offenbar auch dazu gehört. Jetzt haben Sie Ihre Zeit im Bundeshaus, sind ja nicht nur dort im Bundesrat, sondern auch bei anderen Departementen. Relativ viel Bundesrat kennengelernt. Oswald Zick, haben Sie irgendeinen besonders gern gehabt?
Ja, ich habe eigentlich alle gern gehabt.
Ja, das glaube ich jetzt einfach nicht.
Ja, doch, das ist ja so. Ich habe mit 5 Bundesräten zusammengearbeitet, wo mich haben wollen als ihre Pressesprecher und wo ich auch an wollen zu ihnen gehen. Es ist ein Kennen gekommen und hat gesagt, du musst für mich arbeiten. Ich meine, es hat Zeiten gegeben, wo wir politisch näher gewesen sind, der Willy Richard oder der Otto Stich und andere, die entfernter gewesen sind, also natürlich der Adolf Ogi und auch der Samuel Schmid. Aber gerade auch mit diesen beiden Letzteren habe ich sehr gut zusammengearbeitet. Selbst wenn wir politisch das Heu nicht auf der gleichen Bühne hatten. Vor allem die beiden haben auch, das sind ja etwas besondere SVP-Politiker gewesen, zum Glück. Die haben es geschätzt, wenn an ihrem Tisch eine andere Meinung auch gesagt worden ist, als nur immer die, wo sie zum Besten gegeben haben. Und von dort her gesehen habe ich von dieser Grösse, von diesen beiden Politikern, habe ich profitiert. Und eben, auf ihre Art habe ich alle sehr gerne gehabt und habe mit ihnen gut zusammengearbeitet.
Jetzt sind wir dann schon bald am Ende aus Malzig von dem Gespräch. Ich nehme es noch Wunder. Hätte es eine Antwort gegeben, die Sie gerne gegeben hätten, wenn ich überhaupt nur die Frage gestellt hätte zu diesen 20, 25 Minuten? Aber ich habe nicht gefragt, blöderweise.
Nein, das...
Nicht? Und gibt es irgendetwas, wo Sie froh sind, dass Sie es nicht gefragt haben?
auch nicht, Herr Lehmann, nein.
Und der vom Lügen? Haben Sie jetzt gar nicht mehr so lügen in den letzten 26 Minuten?
Nein, da habe ich jetzt... habe ich irgendwie mal einen roten Kopf bekommen?
Das habe ich zwar nicht einmal gemerkt, aber nein.
Gut. Also. Nein, ich glaube, ich habe auch heute nicht gelogen. Auch am 1. April habe ich nicht gelogen.
Das ist doch wunderbar. Oswald Zick, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Lehmann.
Am Tag, wo er pensioniert worden ist, war der Vizekanzler und Bundesratssprecher Oswald Zick Gast von Emil Lehmann im Tagesgespräch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.